ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christoph Kehlbach und mit mir im Studio ist unser Redaktionsleiter heute, Frank Bräutigam. Hallo Frank.
Hallo Christoph.
Grüß dich, Frank. Wir sprechen heute über eine Veranstaltung in Stuttgart, die Docville heißt. Docville mit K geschrieben. Bei dieser Veranstaltung warst du dabei und hast unter anderem eine Diskussion zwischen zwei sehr spannenden Persönlichkeiten moderiert. Inhaltlich ging es dabei auch um sehr spannende Themen. Aber vielleicht zunächst mal, was genau ist Docville? Was hat es mit dieser Veranstaltung auf sich und was hast du dort erlebt?
Ja, die Docville, das ist der Branchentreff der Dokumentarfilmerbranche sozusagen. Also da treffen sich viele Produzentinnen und Produzenten von Dokumentarfilmen, von Dokus, Redaktionen auch, Menschen, die diese Dokus dann betreuen in den Sendern. Und es wurde in Stuttgart Ende Juni zwei Tage lang auch auf vielen Podien diskutiert. So das Oberthema war Rechtsruck Deutschland. Das war so die Leitlinie der Diskussionen und an dem Tag, an dem ich war, da war Ende Juni, da war vormittags zum Beispiel auch Campino von den Toten Hosen da und hat mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel diskutiert. Also war spannend, da auch Campino mal
interessantes Duo
live zu erleben. Ja. Ich habe den schon auf der Bühne erlebt, singend, aber in der Form noch nicht so. Und an dem Nachmittag des Tages, wo ich da war, habe ich ein Podium moderiert, ein Gespräch zwischen Peter Müller, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, Ministerpräsident des Saarlands, und Stefan Kramer, dem Präsidenten des thüringischen Verfassungsschutzes. Mhm. Und das Thema war in guter Verfassung, wie steht's um unsere Demokratie? Aber es ging im engeren Sinne so ein bisschen ja um die Instrumente der wehrhaften Demokratie, die ja gerade sehr im Fokus sind.
Das sind durchaus ja Punkte, über die wir auch beruflich hier, mit denen wir beruflich immer wieder zu tun haben, diese wehrhafte Demokratie. Peter Müller und Stefan Kramer, also zwei interessante Persönlichkeiten. Worum grob genau ging es in diesem Gespräch? Es gab, glaube ich, zuvor einen Impulsvortrag. Und was konkret waren die Inhalte dann des Gesprächs?
Ja, genau. Also es war so, dass Stefan Kramer zunächst eine Viertelstunde einen Impulsvortrag gehalten hat. Ein Leitsatz von ihm war, Demokratie ist Kontaktsport. Also er wollte damit ausdrücken, man muss zu den Menschen gehen und für Demokratie werben. Und dann habe ich das Podium moderiert mit den beiden und da waren unsere Themen ganz aktuell, waren ja nicht lange her, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Kompakt. Ja. Es ging um das mögliches Parteiverbotsverfahren. Da kennen sich ja beide, besonders Peter Müller aus. Aber Müller hat dann auch was zum Thema Verwaltungsgericht Berlin und den Grenzkontrollen gesagt. Und weil das so ein aktuelles Gespräch war, haben wir uns überlegt, wir spielen das einfach hier bei den Justizreporterinnen. Und dann können sich alle selber ein Bild machen von unterschiedlichen Positionen, von Knackpunkten und sich dann auch selbst eine Meinung bilden.
Genau das machen wir und ich würde sagen, Mats ab oder Band ab, wie man es beim Podcast sagt. Wir hören uns das jetzt an.
So, guten Tag, meine Damen und Herren, auch von mir in diesem Nachmittag. Der Boden ist bereitet. Mein Name ist Frank Bräutigam, ich bin Journalist des SWR in Karlsruhe. Ich leite dort die ARD-Rechtsredaktion und berichte zum Beispiel für die Tagesschau, mein Team in Hörfunk, Fernsehen und online. Wir haben heute Morgen ja Punk und Politik gehabt. Den Bogen zu schlagen ist vielleicht schwer zu Punk und Recht. Ich habe nur Campinos Biografie gelesen und Campinos Vater, über den er gesprochen hat heute Morgen, war Verwaltungsrichter, viele von Ihnen wissen das vielleicht, und sein Großvater war der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Also auch schon heute Morgen war da der Hintergrund da. Wir sprechen jetzt über ein sehr weites Thema. Im Programmheft steht in guter Verfassung, wie steht es um unsere Demokratie? Wir wollen ein wenig zufahren, weil es doch sehr weit ist, auf die Instrumente der wehrhaften Demokratie, die im Grundgesetz sind. Weil Herr Kramer jetzt schon viel reden durfte und Ihren Applaus auch schon bekommen hat, begrüße ich aber auf diesem Podium erstmal den ehemaligen Ministerpräsidenten des Saarlands und ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts. Herzlich willkommen, Peter Müller.
Applaus
Und wenn wir uns so ein bisschen mit den ja durchaus einigen Instrumenten der wehrhaften Demokratie jetzt befassen wollen, dann wurde über eines am vergangenen Dienstag geurteilt, und zwar in Leipzig, über ein Vereinsverbot, das gescheitert ist, des Magazins Kompakt. Wie war Ihre erste Reaktion auf dieses Urteil, Herr Müller? Bitte nehmen Sie Ihr eigenes Mikrofon.
Also ich war nicht überrascht, das hat sich ja schon abgezeichnet. Man muss wissen, Kompakt ist als gesichert rechtsextrem eingestuft.
Vom Verfassungsschutz.
Das reicht offensichtlich nicht für ein Organisationsverbot. Und das hat mich nicht überrascht, weil die Einstufung als rechts, als rechtsextrem, als gesichert rechtsextrem und die Frage, schützen wir die Freiheit, indem wir Freiheit beseitigen, sind zwei unterschiedliche Fragen. Und Kompakt ist nun mal ein Presseorgan, wird zusätzlich geschützt, nicht nur durch den Artikel 8, sondern auch durch den Artikel 5. Da muss es schon dick kommen, damit man so eine Organisation dadurch bekämpft, dass man sie verbietet. Und es war nicht dick genug. Und deshalb glaube ich, dass juristisch gegen diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht einzuwenden ist. Urteilsgründe liegen in der Gesamtheit noch nicht vor, aber das, was man aus der Presseerklärung entnehmen kann, das ist saubere juristische Arbeit.
Ob man aus einer Einstufung als gesichert rechtsextremistisch auf Verbote schließen kann, besprechen wir gleich noch, weil man das kann man ja übertragen. Mich würde aber auch Ihre Einschätzung, Herr Kramer, zu diesem Urteil zu Kompakt interessieren.
Also ich will mich meinem Vorredner nicht ganz anschließen, aber zumindest im Teil. Das hat mich auch nicht überrascht, aber aus anderen Gründen, weil nämlich das Bundesverwaltungsgericht in der Eilentscheidung schon sehr deutliche Signale gesendet hat, was sie von den Papieren und von dem Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums gehalten hat. Und ich will jetzt hier nicht so tun, als wenn das nur das böse Bundesinnenministerium war. Die Verbotsverfügung beruht natürlich auf der Arbeit des Verfassungsschutzverbundes, also nicht nur des Bundesamtes, sondern auch unserer Arbeit. Und das war ein bisschen dünn, was da in der Verbotsverfügung als Begründung drin stand. Das hat das Gericht sehr deutlich gesagt und hat uns quasi auch nochmal die Chance gegeben, insgesamt auf der anderen Seite nachzubessern. Und ganz offensichtlich, insofern bin ich auch noch gespannt auf die schriftliche Begründung. Vorher sollte man sich, glaube ich, in der Tat zurückhalten. Es hat aber nicht gereicht. Und nach all dem, was ich weiß und was wir gesammelt haben, bin ich nach wie vor der Überzeugung, es hätte reichen können. Aber das ist jetzt eine Spekulation. Was ich aber mir nicht verkneifen kann an dieser Stelle ist, das ist ein Widerspruch, aber wie gesagt, ich warte auf die Begründung. Wenn das Gericht einerseits sehr deutlich anerkennt, die Gefahr, die von diesem Magazin ausgeht, auch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und gleichzeitig sich aber in der politischen Situation, nochmal, die juristischen Erwägungen bin ich bei Ihnen absolut richtig, aber die Justiz auch in diesem Bereich muss, glaube ich, vielleicht erst verstehen, welche wichtige Aufgabe sie im Rahmen der wehrhaften Demokratie mit zu übernehmen hat, wenn es darum geht, ein Paradoxon aufzulösen. Ja, die Feinde der Demokratie haben dieselben Freiheiten wie alle anderen, aber irgendwann ist dann Schluss mit diesen Freiheiten für die Feinde der Demokratie. Und deswegen, aber das werden Sie mir nicht verdenken, bin ich ein bisschen enttäuscht über diese Entscheidung und mache es eher daran fest, dass ich dem Gericht mehr Verantwortung zugestanden hätte in der Frage, welche Folgen hat das jetzt? Juristisch sind wir uns einig, aber ich glaube, es geht nicht nur um die Juristerei, sondern auch die Frage, welche Konsequenzen hat das jetzt für unsere Demokratie und Gesellschaft.
Aber Gerichte haben ja auch nicht nur die Aufgabe, wehrhafte Demokratie durchzusetzen, sondern auch Grundrechte zu schützen.
So ist das. Also wenn das juristisch einwandfrei ist, konnte das Gericht gar nicht anders. Gerichte sind nicht dazu da, politisch Wünschbares umzusetzen. Gerichte haben Recht und Gesetz umzusetzen. Egal, ob das von der Mehrheit der Bevölkerung geteilt wird oder nicht. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Wir haben die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zu der Frage Zurückweisungen an der Grenze. Da haben auch Leute gesagt, ja, ist ja unglaublich, das Volk will das doch und da ist ein grüner Richter und er hat das jetzt gegen den Willen des Volkes entschieden. Der hat sich am Willen des Volkes nicht zu orientieren, sondern an Recht und Gesetz. Und für die Entscheidung gilt das Gleiche, was für die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes gilt. Juristisch ist das in Ordnung und deshalb müssen Juristen so entscheiden.
Da bleibe ich ganz
Kleiner
kurz.
Einwurf. Erst will ich die Begründung sehen, dann muss ich mich Ihnen vielleicht beugen. Aber bis dahin sage ich, es gibt Ermessensspielräume und die kann man auch ausschöpfen.
Ich komme sofort auf Kompakt zurück. Später kommen wir auch zum Thema AfD. Aber ich muss kurz beim Berliner Verwaltungsgericht bleiben. Das heißt, Sie teilen die Einschätzung des Richters, der hat Europarecht angewendet. Und das war aus Ihrer Sicht juristisch in Ordnung. So habe ich Sie gerade verstanden, Herr Müller.
Also ich habe mir die Entscheidung angeguckt, ich habe die Entscheidung gelesen, lese gerne und lese viel und komme zu dem Ergebnis, das ist sauberes juristisches Handwerk. Richtig ist, Sie können, gibt nichts, was in der Jurisprudenz nicht umstritten ist. Richtig ist, Sie können möglicherweise mit einer vertretbaren juristischen Argumentation auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Es gibt ja da auch den ein oder anderen ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, der interessante Ideen hat, wie man zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Die überzeugen mich ein bisschen weniger, aber er ist davon sicher überzeugt. Nur der Richter muss nach bestem Wissen und Gewissen Recht und Gesetz anwenden. Und wenn er das macht, ist das in Ordnung. Und das ist in dem konkreten Fall geschehen.
Der Richter hat ja 30 Seiten Begründung geschrieben. Ist das aus Ihrer Sicht ein Einzelfallurteil?
Der Richter entscheidet über den Antrag und der Antrag betraf drei Fälle, mehr nicht.
Genau, das ist die formale Sicht.
Nur insoweit erwächst das Urteil auch in Rechtskraft. Und jetzt haben wir ja die Ankündigung, das wird jetzt nochmal durch die höheren Instanzen geprüft, das ist auch in Ordnung, das ist auch Rechtsstaat, dass sowas noch einmal überprüft wird. Und da ist jetzt auch angekündigt, dass man nachlegen wird argumentativ und die Position der Notlage in dem Fall dann deutlicher darstellen wird. Das sind die Spielregeln. Rechtskräftig entschieden hat das Berliner Verwaltungsgericht über einen Fall.
Mit einer sehr ausführlichen Begründung, die für das ganze Gebiet dort gilt.
Aber auch da müssen wir dann, muss ich auch sagen, da müssen wir akzeptieren, die unterschiedliche Aufgabenverteilung zwischen Politik, zwischen Judikative, Exekutive und Legislative. Die Judikative hat die Aufgabe, konkrete Fälle zu entscheiden. Mehr nicht.
Ihr Urteil zur NPD war ja auch sehr lang und ich kann mir vorstellen, dass die Begründung von dort auch für andere Fälle gelten soll, dass das auch Ihr Ziel war. Aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen nämlich zu Kompakt auch zurück und dann zu den Gefahren für die Demokratie. Eine Frage noch zum Kompakturteil, dann drehen wir weiter. Es ist ja jetzt, wenn ich die Pressemitteilung, die ja durchaus ausführlich auch ist, lese, ja kein Gütesiegel für dieses Magazin, denn das Gericht stellt ja sehr deutlich fest, einige, mehrere, viele Inhalte verstoßen gegen das Gebot der Menschenwürde, vor allem was den Volksbegriff angeht. Das ist ja kein Freibrief, dieses Urteil.
Nee, keineswegs. Es ist keineswegs ein Freibrief. Das Gericht hat nur gesagt, ja, soweit ich das der Pressemitteilung entnehmen kann, da bin ich bei Ihnen, da müssen wir warten, bis das ganze Urteil vorliegt. Das Gericht hat gesagt, ja, der ethnische Volksbegriff ist mit der Menschenwürde eigentlich nicht vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht im NPT-Urteil geschrieben. Das sind ja auch Formulierungen, jedenfalls in der Presseerklärung, die zum Teil wörtlich aus dem NPD-Urteil stammen. Nicht.
Ist das dann übertragbar auf andere Dinge, das NPD-Urteil?
Sie wissen ja, Urteile des Bundesverfassungsgerichtes haben einen Maßstabsteil und haben einen Subsumptionsteil. Im Subsumptionsteil wird der konkrete Fall entschieden. Im Maßstabsteil entwickelt das Gericht allgemeine Maßstäbe, dafür wird es heftig kritisiert. Und die entwickelt es in der Erwartung, dass andere sich daran orientieren. Das hat in dem Fall geklappt.
Dann sind wir jetzt bei dem Thema Parteiverbotsverfahren. Wenn wir insgesamt so bei der Wortverteilung ein bisschen mehr bei Herrn Müller sind, sind Sie, Herr Kramer, und damit leben, weil Sie ja schon das Podium haben, das aus rein formalen Gründen. Herr Müller, Sie waren im zweiten Senat, der sich viele Jahre mit dem NPD-Verbotsverfahren beschäftigt haben. Sie waren auch Berichterstatter, das heißt, Sie haben dieses Urteil vorbereitet und eingebracht in den Senat. Ein Verbotsverfahren hat ja zwei Ebenen. Einmal, ob man das macht, das ist ja auch eine Art politische Ebene, und eine juristische Ebene, ob die hohen Hürden erfüllt sind. Die wollen wir jetzt mal diese zwei Punkte Schritt für Schritt durchgehen, Herr Müller. Aus früheren Äußerungen entnehme ich bei Ihnen, dass Sie aus politischer Sicht diese Frage des Ob, dass das Instrument des Parteiverbotes für Sie kein so richtig geeignetes Mittel ist. Ist das so? Und wenn ja, begründen Sie es für uns.
Das ist so und ich kann alles unterschreiben, was Stefan Kramer eben bei seinem Impuls gesagt hat, nur bei der Frage des Parteiverbots sehe ich es anders. Wir sind ja noch auf der politischen Ebene, wir sind nicht auf der rechtlichen Ebene. Also politisch, denke ich, muss man, der Antrag für ein Parteiverbotsverfahren muss ja aus der Politik kommen. Das kann Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung machen. Politisch, glaube ich, muss man fragen, erstens, welches Risiko gehe ich? Stellen Sie sich vor, es gibt ein AfD-Verbotsverfahren und das scheitert. Genau wie jetzt Kompakt gescheitert ist. Das ist der Persilschein. Das wäre der Super-GAU aus meiner Sicht. Erster Punkt. Das muss ich abwägen. Zweiter Punkt. Die Vorstellung, dass wir mit einem AfD-Verbotsverfahren kurzfristig die AfD aus der politischen Auseinandersetzung herausdrängen, kann man vergessen. Die beiden, es gab ja zwei NPD-Verbotsverfahren, beide NPD-Verbotsverfahren haben ab Antragstellung 4 Jahre gedauert. Und ein Antrag wird auch nicht über Nacht gestellt. Da müssen Sie vorher die Staatsfreiheit der Antragsteller herstellen. Das ist ein Riesenaufwand. Das heißt, selbst wenn jetzt beschlossen wird, wir steigen in die Prüfung an, einen AfD-Verbotsantrag zu stellen, glaube ich nicht, dass dieser Antrag in diesem Jahr noch gestellt werden kann.
Sie haben gerade nicht ins Mikro, Herr Kramer, eine zeitliche Prognose gesagt.
Ich habe gerade gesagt, 2 Jahre nochmal Staatsfreiheit. Also wir reden über einen Zeitraum 5 bis 7 Jahre, ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das Bundesverfassungsgericht aufgrund der Brisanz vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Aber die ganzen Vorsätze, ich kann Ihnen nur zustimmen, Sie haben völlig recht.
Ja. Genau, so, aber gerne das, bei dem Punkt noch kurz bleiben und dann werden
ist das Zweite, also und in dieser Phase ist diese Partei natürlich in der Lage, ihre Opferrolle weiter zu stilisieren. Und der dritte Punkt ist der Punkt, was erreiche ich damit? Ich kann damit eine Partei stoppen, vielleicht, wenn am Ende die Sache gut ausgeht. Aber die Gründe, warum es viele Leute gibt, und darüber haben Sie viel gesagt, Herr Kramer, die Gründe beseitige ich doch damit nicht. Es gibt in jeder Gesellschaft, auch in unserer, einen Bodensatz an Radikalen. Die sind nicht erreichbar. Da können Sie machen, was Sie wollen. Manche sagen, das sind 10%, weiß ich nicht, wissen Sie vielleicht besser als ich. Aber die anderen, die diese unappetitliche Truppe wählen, die sind doch für die Demokratie nicht verloren. Da müssen wir doch versuchen, die für die Demokratie zurückzugewinnen. Und ich glaube, dass da das Verbotsverfahren kontraproduktiv ist. Sie haben gesagt, was wir brauchen, ist die politische Auseinandersetzung, die leider nicht geführt wird. Und da bin ich 1000% auf Ihrer Seite. Das ist absolut richtig. Wir haben mit irgendwelchen Brandmauerdebatten und irgend so einem Kram uns die politische Auseinandersetzung mit dieser Truppe erspart. Das war aus meiner Sicht feige. Und die Feigheit rächt sich jetzt. Und das korrigiere ich auch nicht über das Verbotsverfahren und deshalb bin ich dagegen.
Also eine gewisse Einigkeit, aber ich hatte Ihren Vortrag so verstanden, dass Sie bei dem Ob eines Parteiverbotsverfahrens, Sie haben gesagt, das ist nicht undemokratisch, dass Sie da eine andere Position haben als Herr Müller.
Nee, das sehe ich auch so.
Undemokratisch. Genau, nee, aber Sie mögen es jetzt begründen, Herr Kramer.
Also nicht, dass Sie jetzt alle den Eindruck haben, wir wären uns nur einig.
Nee, deswegen frage ich Sie gerade.
Ich will jetzt auch nicht künstlich was aufbauen. Ich will nur deutlich sagen, an einer einzigen oder an einer Stelle habe ich einen Punkt, wo ich sage, Dauer, Effizienz, Resultat, sind wir uns einig. Wir haben nur in der Zwischenzeit einen Punkt erreicht, durch die gewählten Repräsentanten in der Herzkammer der Demokratie, sowohl auf Landes- wie auf Bundesebene, wo sie unsere Demokratie bereits nachhaltig schädigen und den Staat quasi anfangen zu erodieren und zu zerstören, wo ich sage, alles, was Herr Müller gesagt hat, stimme ich ihm zu. Wir sollten jetzt das eine tun, aber das andere nicht lassen, nämlich deutlich zeigen, diese wehrhafte Demokratie hat Zähne und sie beißt auch zu.
Und da sind wir wirklich unterschiedlicher Meinung.
Darf ich noch einen Satz sagen? Ich habe Wählerinnen und Wähler, nicht nur in Thüringen, die mir sagen, Kramer, du überzeugst uns zwar nicht 100%, aber 2 Stunden mit dir sind schon mal ganz lustig. Aber solange diese Partei auf dem Wahlzettel steht, darf ich sie wählen, auch wenn ich weiß, dass sie die Demokratie beseitigen will. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann die Bürgerinnen und Bürger nicht vor allem Unsinn schützen, dem sie ausgesetzt sind und den sie selber verzapfen. Aber ich frage mich halt eben, wir sind in einer Phase momentan, politische Auseinandersetzung sofort, sind wir uns ja einig. Ich glaube, es erfordert ein Signal dieses Staates zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und da sind wir unterschiedlicher Meinung.
Da sind wir unterschiedlicher
Meinung. Reagieren Sie gerne drauf.
Und zwar in erster Linie aus meiner Sicht deshalb, weil die Gewähr, dass ein Parteiverbotsverfahren funktioniert, aus meiner Sicht zurzeit nicht gegeben ist. Nicht gegeben ist. Sie haben sicherlich alle die 1070 Seiten des Gutachtens des Bundesamtes für Verfassungsschutz gelesen, die zu dem Ergebnis kommen, die AfD ist gesichert rechtsextrem. Ich habe das auch gelesen, genau wie Sie. Von vorne bis hinten.
Eine Sternstunde. Nicht, dass Sie es gelesen haben, sondern dieses Papier.
Dieses Papier, das ist meine Einschätzung, ist ein Papier, wenn Sie damit nach Karlsruhe gehen, kann niemand Ihnen garantieren, dass das reicht, um die AfD zu verbieten. Das Papier funktioniert nach dem Prinzip, ich überzeichne jetzt, provoziere jetzt, ich habe dir nichts zu sagen, deshalb habe ich dir einen langen Brief geschrieben.
Man kann ihn nur gern haben, oder?
Das ist der Übergang zu den juristischen Voraussetzungen. Ja. Insofern wunderbar. Ja,
okay. Dann sage ich mal nur politisch, in diesem Papier gibt es Passagen, wenn die an diesem Wochenende, Zitate von AfD-Leuten, wenn die an diesem Wochenende auf dem SPD-Parteitag vorgelesen werden, klatschen die Leute.
Okay, aber ich würde da gerne einhaken, weil wir haben über den ethnischen Volksbegriff gesprochen, der im Kompakturteil wichtig war, der im NPD-Urteil von Ihnen als verfassungswidrig erklärt wurde und der maßgebliche Punkt in diesen 1070 Seiten sind, um die AfD aus Sicht des Bundesamtes für gesichert rechtsextremistisch zu sein. Wenn das so ein zentraler Punkt ist, den das Bundesverwaltungsgericht bejaht, den dieses Gutachten bejaht, geht es Ihnen darum, dass die Zitate, die Beweise dafür nicht reichen? Erstmal ist das doch ein Punkt, der genau übereinstimmt.
Ja, aber es ist ja vielleicht ein ganz guter Hinweis. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja, da wird der ethnische Volksbegriff vertreten. Das Bundesverwaltungsgericht sagt sogar, ja, diese Zeitung macht Propaganda für die identitäre Bewegung. Das werden Sie der AfD nicht nachweisen können. Da gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der identitären Bewegung und trotzdem hat man sie nicht verboten. Obwohl man den ethnischen Volksbegriff vertritt, das alleine reicht nicht. Es muss hinzukommen, dass auf dieser Grundlage entweder ein unterschiedlicher Rechtsstatus eingefordert wird oder Menschen verunglimpft werden in einer die Verfassungsordnung bedrohenden Weise. Und es reicht auch nicht, dass man eine dahingehende Gesinnung, eine dahingehende Programmatik hat. Man muss darauf ausgehen. Man muss unmittelbar ansetzen, das umzusetzen. Und das müssen Sie zweifelsfrei nachweisen. Das ist einigermaßen anspruchsvoll. In allen übrigen Punkten, sagt das Gutachten im Übrigen, da reicht es nicht. Es reicht nicht, der AfD nachzuweisen, dass sie antisemitisch ist. Es reicht nicht, ihr nachzuweisen, dass sie in der Grundtendenz gegen den Rechtsstaat ist. Es reicht nicht, ihr nachzuweisen, dass sie gegen die Demokratie ist. Steht alles in diesem Gutachten drin. Es bleibt der ethnische Volksbegriff. Da ist nichts zu der Frage gesagt, ist das wirklich eine Grundlinie? Da ist nichts zu der Frage des darauf Ausgehens gesagt. Dazu sagt das Gutachten überhaupt nichts. Und deshalb reicht es auch nicht.
Gleich, dann gerne, würde mich Ihre Position, also weil, als das Gutachten rauskam, das war der Brückentag, der 2. Mai, ich erinnere mich
gut. Ich erinnere mich gut, ich war im Rasenmähen.
Ja, ich wollte den Schreibtisch aufräumen, genau.
Wir waren schlecht vom Abend vorher.
So. Und die Frage, die auch uns Journalisten oder überall am meisten gestellt wurde, war ja, kann man aus diesem Gutachten jetzt Anhaltspunkte ziehen für ein mögliches Parteiverbotsverfahren? Das ist nur mal, um nochmal einzukleiden, worüber Herr Müller gerade auch gesprochen hat. Und dazu würde mich Ihre Position...
Also Antwort von mir auf Ihre letztgestellte Frage. Nein, das kann man nicht, weil dazu gehört eine Menge mehr. Okay. Das hat Herr Müller gerade auch sehr eindrucksvoll schon vorbereitet und dargestellt. Da kommen wir gleich noch zu. Lassen Sie mich aber doch einen Satz zur Ehrenrettung des Verfassungsschutzes sagen. Wir waren nicht nur überrascht am Brückentag, in der Mehrzahl der Landesämter, die zwar manchmal klein sind, aber deswegen nicht weniger effektiv und klug als das große Bundesamt. Aber ich kann nur so viel dazu sagen und ich werde jetzt keine Schelte betreiben. Wir haben uns ein wenig gewundert, auch nachdem wir die 1000 Seiten dann gelesen, aber zunächst die wichtigen Parts überflogen haben. Denn das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte ja bereits im Verdachtsfallverfahren, was ja so ein bisschen, ich sag mal, knautschig verlief, schon deutliche Hinweise gegeben, wie man mit dem einen oder anderen, also freiheitlich-demokratische Grundordnung, Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip, wo das Oberverwaltungsgericht schon gesagt hat, bei der Verdachtsfallbearbeitung, da wird's aber dünn. Und jetzt kam am Ende noch viel dünnere Suppe raus. Sie hören daraus, meine Zufriedenheit hält sich in Grenzen. Nicht, weil ich den Kolleginnen und Kollegen hier böse oder schlechte Arbeit unterstellen will. Man kann es immer besser machen. Und klar, wenn so ein Klugscheißer aus Thüringen, aus dem kleinen Landesamt kommt, sowieso. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich habe 21 mit meinen paar Männern und Frauen eine ordentliche Einstufung hingelegt. Und die hat sogar bisher in verschiedenen Verfahren vor den Verwaltungsgerichten in Thüringen gehalten. Und wenn ich bestimmte Passagen jetzt in dem großen Vermerk nicht wiederfinde, wie im Übrigen auch einige andere Landesämter ihre nicht wiedergefunden haben, dann haben wir uns schon gefragt, das wird schwierig. Und zwar auch für die Einstufung als erwiesen extremistisch. Da sind wir noch gar nicht beim Verbotsverfahren. Aber natürlich ist die Einstufung des Verfassungsschutzes der Gesamtpartei, und dann können Sie sofort loslegen, als verfassungsfeindlich extremistisch einer von, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, drei Bausteine, die ich brauche, um am Ende überhaupt aussichtsreich ein solches Verbotsverfahren, den Antrag darauf zu prüfen und dann zu starten.
Okay, also Ihre Einstufung in Thüringen hat vor den Gerichten gehalten, lernen wir auch als Information daraus. Und jetzt kommen wir mal zu den Voraussetzungen eines Parteiverbotsverfahrens. Wird kein juristisches Proseminar, keine Sorge. Die erste Stufe ist, das ist dieser große Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und Sie haben die Begriffe, die Unterbegriffe gerade schon aufgezählt, also Menschenwürde, gleich Volksbegriff, Demokratie, Rechtsstaat. Wir haben jetzt sehr viel über die Menschenwürde, den Volksbegriff gesprochen. Es sind drei Kategorien, aber wenn man gegen eine verstößt, dann reicht das doch.
Ja, da wird im Moment Desinformation vom Bundesinnenministerium betrieben.
Ja, wenn Sie das sagen.
Das ist so. Das habe ich auch aufgeschrieben. Können Sie morgen in der Süddeutschen nachlesen.
Nee, das ist ja schon hier jetzt, auf Doc Will.
Genau. Bitte?
Wir haben es ja jetzt schon hier.
Ja, genau. Ja. Online müsste das auch schon da sein. Es reicht, wenn einer dieser drei Elemente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht anerkannt wird und wenn er gezielt, planvoll bekämpft wird. Mhm. Dann spielen die beiden anderen keine Rolle. Das steht eindeutig im NPD-Urteil drin.
Und Herr Dobrindt zählt immer auf, dass man alle drei erfüllen
muss. Ja, das falsch. Schadet aber auch nichts, wenn dann alle drei vielleicht angegriffen werden.
Da stimmt. Problem ist halt, dass in dem Gutachten drin steht, und wahrscheinlich macht er es deshalb, weiß ich nicht, im Gutachten steht halt drin, bei Rechtsstaat können wir gesichert rechtsextrem nicht feststellen, bei Demokratie auch nicht. Nur bei Menschenwürde. Nur wenn ich es bei Menschenwürde zweifelsfrei nachweisen kann, und dann noch ein aggressiv-kämpferisches Vorgehen nachweisen kann, reicht das fürs Parteiverbot.
Und bei dem Begriff bleiben wir jetzt auch noch mal, weil man hört ja immer von den hohen Hürden für ein Parteiverbotsverfahren und die gibt es nun, weil die Regel ist der freie Austausch, die Ausnahme, das Verbot aggressiv-kämpferisch. Dieser Begriff wird aus meiner Sicht von Gegnern eines Verbotsverfahrens immer so präsentiert, dass es so klingt, eine Partei muss quasi gewaltsam durch die Straßen laufen und Gewalt anwenden, aggressiv, kämpferisch. So wird es immer aus meiner Sicht erklärt und dann stehen gelassen.
Haben wir ja
was
auch
bedeutet der Begriff aktiv, kämpferisch und was bedeutet er auch nicht?
Haben wir ja auch im NPD-Urteil ausführlich uns zugeäußert. Entscheidend ist, dass man unmittelbar ansetzt und planvoll die Umsetzung seiner verfassungsfeindlichen Ziele betreibt.
Planvoll.
Unmittelbar ansetzt plus planvoll. Das muss gegeben sein, wenn es ein dahingehendes Agieren der Partei gibt. Wir haben ja bewusst den Begriff aggressiv-kämpferisch, der kommt ja aus den 50er Jahren, der kommt ja aus dem alten SAP-Urteil und aus dem alten KPD-Urteil. Den haben wir ja bewusst im NPD-Urteil nicht mehr verwandt.
Genau, das heißt also, Gewalt ist keine Voraussetzung für ein Parteien.
Nein, Gewalt. Wenn aber Gewalt da ist, dann ist
genau,
es ein zusätzliches ist ein Indiz.
Also Gewalt ist hinreichend, ist aber, muss aber nicht zwingend gegeben sein. Genau.
Also wir sind gerade auf der Ebene, wir hatten die freiheitlich-demokratische Grundordnung, bei diesen hohen Hürden, die man erfüllen muss. Ein Zitat aus Ihrem Urteil damals ist auch, eine Partei kann auch dann verfassungswidrig sein, wenn sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele ausschließlich mit legalen Mitteln und unter Ausschluss jeglicher Gewaltanwendung verfolgt. Also es geht nicht darum, nur strafbar. Genau. Sind die Hürden hoch, aber werden sie manchmal auch zu hoch dargestellt?
Ja, ob die zu hoch dargestellt werden, das weiß ich nicht genau. Also da mögen ja auch politische Interessen eine Rolle spielen. Hoch sind sie. Das ist sicher so. Und im Urteil steht eben auch, das Grundgesetz setzt zuvörderst auf die geistige Auseinandersetzung. Das Grundgesetz setzt auf die Kraft des Arguments. Das Grundgesetz setzt darauf, dass Demokraten mit offenem Visier die Demokratie gegen die Feinde der Demokratie verteidigen. Und nur als allerletztes Mittel, als Ultima Ratio, kommt dann das Parteiverbot in Betracht. Und ich glaube, das ist richtig und das ist ja auch der Punkt, wo wir wieder zusammenfinden. Ein Parteiverbotsverfahren wird die politische Auseinandersetzung auf Dauer nicht ersetzen können. Es kann vielleicht helfen, wenn es gut geht, wenn es gut geht. Aber die politische Auseinandersetzung, ja, Problem ist, geht's gut. Aber die politische Auseinandersetzung ersetzen kann sie nicht, überhaupt nicht.
Bleiben wir aber jetzt nochmal bei dem Punkt, weil wenn Sie, Herr Kramer, in die Richtung gehen, ein Parteiverbotsverfahren zumindest zu prüfen oder anzugehen als ein geeignetes Mittel, müsste man ja genau über diesen inhaltlichen Punkt, diese Hürde planvoll vorgehen, springen und das nachweisen können in einem Schriftsatz nach Karlsruhe. Das wäre dann die Aufgabe. Und ist die erfüllbar aus Ihrer Sicht?
Herr Bräutigam, Sie haben das Urteil und wir haben ja hier den Fachmann sitzen, der es ja fast sozusagen nicht alleine geschrieben hat, aber in großen Teilen. Da steht drin, wenn eine politische Partei, über die wir hier reden, aktiv am Willensbildungsprozess sich beteiligt, dann ist das nichts anderes als ein planvolles Vorgehen. Ich mache es jetzt nicht zu einfach, da steckt eine Menge mehr drin, aber Spaß beiseite. Wir scheitern im Moment an der Frage, ist die Gesamtpartei oder Teile der Partei in letzter juristischer Instanz als verfassungsfeindlich eingestuft, will heißen extremistisch.
Von den Inhalten
her. Das ist sie auf Bundesebene nicht, allein dadurch, dass das letzte Ding, worüber wir ja eben geredet haben, noch im Rechtsweg steckt, also noch gar nicht entschieden ist. Und ich will mal so sagen, ich würde im Moment keine Wette drauf abschließen, wie es ausgeht. Vielleicht gelingt es ja noch vor Gericht und auch vorher, sie ist mein Gottes Hand. Aber solange wir die Extremismus-Einstufung
nicht... Vor Gericht sind in der Hand der Richter.
Solange wir diese Extremismus-Einstufung am Ende nicht haben, fehlt es an der ersten Voraussetzung. Jetzt gebe ich aber noch einen Ball muss ich ins Spiel bringen. In Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ist die Partei, in Thüringen am längsten, in den beiden anderen Ländern seit einigen Jahren auch schon, nach juristischer Prüfung im Übrigen und Herausforderung, als erwiesen extremistisch eingestuft. Da haben wir also die erste Säule. Zweite, dritte Säule kann ich nur sagen, in Thüringen auch. Wir mussten auf einer völlig verrückten Anforderung in einem Waffenrechtsentzugsverfahren sogar die aggressiv-kämpferische Nummer noch prüfen und auch belegen. Geschenkt ist eine ziemlich krude Nummer, aber wie gesagt, Thüringen ist da manchmal nicht unbedingt der Nabel der Welt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Bundesverfassungsgericht sogar sagt, wir nehmen den Antrag entgegen, wenn Sie es denn tun, prüfen ihn. Und kommen zu dem Ergebnis, nicht die Gesamtpartei wird verboten, sondern bestimmte Landesverbände.
Das wäre vom Ablauf her möglich.
Ein Scherz, wer Böses denkt, vielleicht die Landesverbände, die jetzt seit Jahren als erwiesen extremistisch eingestuft werden.
Könnte man auch von vornherein nur einen Antrag für einen Landesverband stellen? Ins Mikro bitte.
Ein Antrag muss ich immer gegen die Partei in Gänze richten. Das Gericht kann dann aber in seinem Ausspruch sich beschränken auf Regionalverbände oder auf die Jugendorganisation, die Frauenorganisation, was auch immer es da geht.
Also die Antragsschrift müsste sich auf die ganze Partei beziehen und das Ergebnis könnte immer... Alles abstrakt.
Ich will nur in dem Zusammenhang vielleicht dann doch auch noch mal auf ein zusätzliches Problem hinweisen. Es gibt einen großen Unterschied, was den tatsächlichen Befund anbetrifft, zwischen der NPD und der AfD. Der besteht darin, wir hatten es bei der NPD deshalb leicht, weil die so blöd waren, aufzuschreiben, was sie denken.
Ins Parteiprogramm.
Ins Parteiprogramm. Wenn Sie jetzt das Gutachten des Bundesamtes lesen, da werden Sie die Programmatik nicht wiederfinden unter dem Gesichtspunkt, die Programmatik ist ein Beleg dafür, dass man einen ethnischen Volksbegriff vertritt. Im Gegenteil, die haben ja sogar Beschlüsse, in denen ausdrücklich drinsteht, es gibt für alle deutschen Staatsangehörigen die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Das ist genau das Gegenteil dessen, was ja eigentlich Inhalt des ethnischen Volksbegriffes ist. Das heißt, Sie müssen im Verbotsverfahren nachweisen, dass die Partei in ihrer Gesamtheit, nicht nur ein Höcke, nicht nur ein Landesverband, dass die Partei in ihrer Gesamtheit unmittelbar und planvoll ansetzt, Ziele zu verwirklichen, die im Gegensatz zur eigenen Programmatik stehen. Und das ist anspruchsvoll.
Aber nicht unmöglich.
Also es geht darum, im Parteiprogramm alleine, so wie damals bei der NPD, haben Sie gesagt, liest man das nicht, aber was man schreibt und was man sagt, Aber der Aufwand ist dann höher.
Im Grundgesetz heißt es, nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger muss sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Und natürlich gibt es die Möglichkeit Wolfs im Schafpelz. Die geben sich ein wunderbar unproblematisches Programm, sozusagen als Tarnung und ein demokratisches Schafsfell. Und dahinter verbirgt sich der die Verfassung bekämpfende Wolf. Aber die Beweislage wird dadurch nicht einfacher.
Das ist der Punkt der Zurechnung auch von vielen, vielen Dingen. Sie haben gesagt, aber nicht unmöglich, den Wolf nachzuweisen. Herr Kramer, warum aus Ihrer Sicht?
Weil wir es, wie gesagt, ja in den Einstufungsvermerken, nochmal, das ist nicht das Verbotsverfahren, aber das ist eine der Voraussetzungen dafür. Herr Müller hat das sehr schön geschildert. Und das ist natürlich das, wo die AfD klar gelernt hat aus dem NPD, nicht nur aus dem Verfahren, sondern auch von den Dummheiten, die die NPD begangen hat. Die heißt im Übrigen heute Heimat, die existiert weiter. Nichtsdestotrotz, man hat es eben nicht ins Programm reingeschrieben, aber wenn Sie sich Alice Weidel und nicht nur Herrn Höcke, aber das wissen Sie natürlich, und viele andere führende Vertreter, ich weiß, viele davon kommen aus Thüringen, auch im Deutschen Bundestag jeden Tag anhören und sehen, was die so von sich geben, dann sind diese Äußerungen schon in vielen Punkten zumindest berücksichtigungsfähig. Ich gebe Ihnen recht, im Verbotsverfahren werden noch mal ganz andere Maßstäbe angelegt, aber für die Einstufung als erwiesen extremistisch haben die Äußerungen dieser Herrschaften in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt ausgereicht. Brandenburg ist gerade an der Schwelle zur Volleinstufung, auch da ist sie gerichtlich beklagt worden, bleibt abzuwarten. Also wir sammeln uns, und wenn ich mir Bayern und andere anschaue, da haben auch Verwaltungsgerichte schon entsprechend entschieden. Nochmal, da ging es nur um die Einstufung als extremistisch und die Verwendung nicht der Programmatik, da waren Sie schlau genug, sondern der Äußerungen der Vertreterinnen und Vertreter der Partei, die dann der Partei zugerechnet werden können.
Sie haben vorhin das Beispiel, Herr Kramer, des Thüringer Landtags und der Konstituierung gebracht. Da würden wir ja vielleicht vom Bereich Menschenwürde Richtung demokratische Abläufe und auch Rechtsstaat gehen. Herr Müller, könnte das ein Punkt sein, wenn man so ein, man muss ja eine, müsste ja eine Art Klageschrift mit Fällen und Beweisen.
Also was ist dort passiert? Dort hat ein Alterspräsident, der nun mal von der AfD gestellt werden konnte, versucht, unter Bruch der Verfassung eine Parlamentspräsidentin wählen zu lassen aus der eigenen Truppe. Das Verfassungsgericht ist angerufen worden, hat den Verfassungsbruch festgestellt, dann wurde die Sitzung wiederholt und alles lief ordnungsgemäß ab. Da hat die wehrhafte Demokratie funktioniert.
Also nichts für die Liste?
Nö.
Sehen Sie das genauso?
Der Versuch ist
ins Mikrofon bitte.
Nein, der Versuch war für die Liste, nein.
Aber die haben ja nicht über die Demokratie gestritten. Sie brauchen einen Beweis dafür, dass die Demokratie nicht akzeptieren. Der hat auf der Grundlage einer bestehenden Rechtsordnung in einem unkeuschen Verfahren, da haben Sie ja völlig recht, versucht, ein politisches Ziel durchzusetzen. Dass die Sitzung dann aus dem Leim lief, da haben einige zu beigetragen, nicht nur einer.
Ja. Okay, das werden wir heute nicht aufklären können. Wenn wir gerade ganz kleine Klammer bei der Suche nach Beweisen sind, weil es heute Morgen, Herr Müller, Sie waren noch nicht da, ging es hier um Jamel, das Rockkonzert.
Ja.
Das war Thema als ein Beweisthema im NPD-Verbotsverfahren. Haben Sie das in Erinnerung?
Ja, selbstverständlich habe ich das in Erinnerung. Also es gab damals ja die Debatte um die sogenannten national befreiten Zonen. Die These heißt, es gibt Bereiche, Orte, Regionen in Deutschland, da ist der Einfluss der NPD so dominant, dass die politische Willensbildung nicht mehr frei ist, dass die Leute ihre demokratischen Rechte nicht mehr frei wahrnehmen. Und die haben wir dann gesucht, die national befreiten Zonen, haben auch den Verfassungsschutz um Hilfe gebeten, waren nicht so richtig weit gekommen und am Ende blieb Jamel übrig. Irgendwo, Sie haben es heute Morgen ja erörtert, irgendein Ort, 45 Einwohner, am Ende einer Straße, dahinter ist einfach nichts mehr. Und da ist tatsächlich so gewesen, dass ja die NPD dort dominant war. Von den 45 waren über 20 NPD-Mitglied, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und trotzdem fand dort aber jedes Jahr das Rockkonzert gegen rechts statt. Trotzdem fand dort politische Willensbildung statt, so wie sie stattfinden soll, so wie sie stattfinden muss.
Aber die Scheune brannte mehrfach ab, also insofern.
Ja, aber deshalb hat uns das nicht gereicht, um zu sagen, wir verbieten die NPD. Da ging es am Ende ja nicht um die verfassungsfeindlichen Ziele, die waren bei denen klar. Da ging es am Ende um die Frage der Potenzialität. Geht von denen wirklich eine Gefahr?
Haben Sie die Möglichkeit, das umzusetzen?
Für unsere Demokratie aus.
Das
war ein zerstrittener Haufen alter Männer. Also die hätte man aufgewertet, wenn man die verboten hätte.
An diesem Punkt Kriterium, weil wir haben über die drei Kriterien gesprochen, verfassungsfeindliche Inhalte, planvoll umsetzen, Möglichkeit haben, es umzusetzen. Daran ist die NPD gescheitert.
Ja.
Das wäre mit Blick auf die AfD nicht das Problem.
Nee, völlig klar. Dass die Potenzialität haben, ist evident.
Es gibt, wir reden über Instrumente der wehrhaften Demokratie. Wir haben schon Vereinsverbot, Parteiverbot jetzt lange gemacht. Aus dem NPD-Verbotsverfahren ist ein weiteres entstanden. Ich vereinfache sehr, aber es gibt inzwischen auch die Möglichkeit im Grundgesetz einer Partei die Finanzierung, die staatliche Finanzierung zu entziehen. Wäre das vielleicht, also von den Wirkungen her klingt das wie so eine Art milderes Mittel im Vergleich zum Verbot. Wäre das hier aus Ihrer Sicht ein geeignetes Mittel, Herr Müller?
Also ich glaube, es gibt einzelne Ministerpräsidenten in Deutschland, die mit dieser Idee immer wieder in der Öffentlichkeit aufschlagen. Dabei kommen die aus Bundesländern, die eigentlich gute juristische Dienste haben.
Mögen Sie Beispiele nennen?
Was ist der Unterschied? Das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, im NPD-Verbotsverfahren, es kann ja Fälle geben, wo eine Partei wirklich so unbedeutend ist, das war bei der NPD, dass man die nicht verbieten muss und nicht verbieten soll und nicht verbieten kann. Aber zumindest hat der Staat in diesen Fällen nicht die Pflicht, die Schlange an seinem Busen zu nähren, die ihn anschließend vergiftet. Das heißt, er hat zumindest die Möglichkeit, da die staatliche Parteienfinanzierung zu streichen. Das ist bei der NPD dann auch geschehen, die sich übrigens gerade in die Heimat umbenennen musste. Wir haben die ja nicht verboten. Der Unterschied zwischen dem Parteiverbot und dem Finanzierungsausschluss ist die Frage der Potenzialität.
Die Möglichkeit, und, die Ziele umzusetzen.
Ja. Und das ist ja nun wirklich nicht der Punkt mit Blick auf die AfD. Das ist nicht der streitige Punkt. Der streitige Punkt ist die Frage, reicht es denen nachzuweisen, dass sie unmittelbar ansetzen, um die Menschenwürde, den Rechtsstaat oder die Demokratie abzuschaffen. Und deshalb halte ich das für eine eher, sag mal, illusorische Debatte, das geht völlig am Thema vorbei. Das ist überhaupt nicht die Frage, also
die ich stelle. Also nur um mal zu sagen, Voraussetzungen sind dieselben wie beim Parteienverbot, mit der Ausnahme, die Potenzialität muss nicht da sein. Insofern brauchen wir uns die Frage, glaube ich, gar nicht zu stellen.
Also zusammengefasst hieß du, dass ein Entzug der Finanzierung bezogen auf die AfD wäre juristisch nicht einfacher als
ein Verbot. Nein, wäre überhaupt nicht einfacher. Und wenn Sie der AfD die Finanzierung entziehen können, können Sie sie auch verbieten.
Die Hürden abstrakt sind einfacher, aber mit Blick auf die AfD ist es nicht einfacher. Okay, dann würden wir, auch wenn es noch so viel zu besprechen gäbe, so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Und ich würde, weil wir so viel über juristische Dinge gesprochen haben, aber die Zielgerade doch nochmal dafür nutzen, dieses Was tun zusammenzufassen und Ihnen jeden die Gelegenheit eines kleinen Schlusswortes zu geben. Bei mir in der Tagesschau ist so die typische Länge 1:30. Und damit Sie mal nachfühlen können, in welcher Welt ich so arbeite, aber das meistens brauchen wir noch ein bisschen Puffer dahinter, genau. Wäre das die Gelegenheit, gerade auch weil Sie, Herr Müller, kein Eingangsstatement hatten? Sie verzichten, dann haben Sie sogar die Tagesthemenlänge, das sind 3 Minuten, 2:30.
Also, was müssen wir tun? Wir müssen uns auseinandersetzen, da sind wir ja einer Meinung. Und auseinandersetzen heißt, wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie sind, damit sie es nicht für notwendig empfinden, hinter der AfD herzulaufen. Und das hat einige Voraussetzungen. Ich will mal einen Punkt sagen, der noch nicht angesprochen worden ist. Der demokratische Dialog bei uns ist verengt. Es gibt bestimmte Dinge, über die kann man in Deutschland nicht mehr reden, ohne die Gefahr zu haben, ganz schnell in der rechtsradikalen Ecke zu stehen. Das nutzt der AfD. Das nutzt der AfD massiv.
Aber man kann über
nicht
sie reden.
Nicht jeder, der über Ausländerkriminalität reden will, ist ein Rechtsradikaler. Wenn du Dinge unter den Teppich kehrst, werden sie giftig. Und deshalb müssen die Dinge angesprochen werden. Und deshalb glaube ich, eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir den demokratischen Diskurs ausweiten. Da müssen wir auch wechselseitig mehr aushalten. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben zu viele Sprachtabus. Jedes Jahr wird unter massiver journalistischer Beteiligung ein neues Sprachtabu errichtet. Wenn nämlich das Unwort des Jahres bekannt gegeben wird, berichten Sie immer ganz prominent drüber, das ist ein Sprachtabu. Da wird in verlässlicher einseitiger politischer Orientierung gesagt, das ist ein Wort, darüber darf man nicht reden. Wenn wir nicht drüber reden, überlassen wir den anderen die Themen. Wir müssen denen die Themen wegnehmen. Wir müssen deutlich machen, die Politik muss deutlich machen, aber auch jeder von uns muss deutlich machen, wir verstehen dich, wir kümmern uns um dich. Wir sehen das ein, dass du ein Problem hast mit der Wohnung, mit deiner Rente. Wir verstehen sogar, dass du ein Problem hast, wenn du siehst, dass da schon wieder Gruppenvergewaltigungen stattgefunden haben. Und wir sehen ein, dass es ein Problem ist, wenn es die Ausländer waren, die das gemacht haben. Wir brauchen einen sehr viel breiteren demokratischen Dialog. Da müssen wir wechselseitig mehr aushalten. Ich finde toll, dass es Omas gegen Rechts gibt. Aber wir brauchen auch Opas gegen Links. Ich bin einer davon. Und die müssen sich gegeneinander im demokratischen Diskurs austauschen. Dann geht das Feld für die Rechten weg. Wenn die Breite dessen, was die Menschen bewegt, sich im Parlament zwischen den demokratischen Parteien abspielt, wenn das ausgetauscht wird, wenn man über den richtigen Weg ringt und wenn man akzeptiert, man braucht keine Tabus, sondern man muss miteinander diskutieren mit der Vorstellung, vielleicht hat der andere ja auch ein bisschen recht. Ich halte es jedenfalls aus.
Ich würde trotzdem, jetzt muss ich einmal noch nachfragen, der Gegenwind, den muss man aushalten, das ist Ihr Plädoyer. Es ist ja aber trotzdem nicht verboten, die Tabus anzusprechen. Es war nicht, habe ich Sie so verstanden, dass es die Tabus gibt, die man gar nicht ansprechen darf im rechtlichen Sinne?
Natürlich, aber wir müssen unterscheiden zwischen dem, was unsagbar ist und was unsäglich ist. Es gibt unheimlich viel Unsägliches. Das ist aber noch lange nicht unsagbar. Der Artikel 5, der die Meinungsfreiheit schützt, hat drei Grenzen. Drei. Das sind die allgemeinen Gesetze, der Schutz der Jugend und der Schutz der persönlichen Ehre. Ende der Vorhersage.
Also darf man eine ganze Menge sagen.
Eben. Und auch viel Unsägliches sagen.
Hatte sie gerade anders verstanden.
Deswegen. Und viel Unanständiges sagen. Das darf man alles. Und das müssen wir aushalten. Und auch wenn einer mal etwas sagt, was ich selbst als unsäglich empfinde, ist es trotzdem legitimer Teil des demokratischen Dialogs. Und wenn man das tabuisiert, macht man den anderen die Räume frei. Und deshalb finde ich, wir müssen offener über mehr reden, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
Danke für die Klarstellung. Juckt es Sie jetzt noch? Nein, ich glaube, das war jetzt. Und jetzt haben wir. Das glaube ich Ihnen gar nicht. Und Sie sehen, man braucht immer den Puffer, weil jetzt ist die Zeit rum, die hier abgelaufen ist. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre. Oh ja, am Ende eine Kaffeepause bis 15:45 Uhr. Danke, dass Sie dabei waren. Danke.
Ja, soweit also Peter Müller und Stefan Kramer. Bemerkenswerte Ansichten, Frank. Was ist bei dir da hängen geblieben noch von diesem Gespräch?
Also ich fand spannend, dass wir relativ spontan auch über das Verwaltungsgericht Berlin gesprochen haben und Peter Müller da sagte, das sei juristisch total nachvollziehbar geschrieben. Man könnte zwar auch andere Positionen vertreten, aber er hat da keine Einwände, dass das so gar nicht gehe, sondern er hat das sozusagen bestärkt. Man hat gemerkt beim Thema Parteiverbotsverfahren, da sind die Ansichten sehr unterschiedlich, ob man so etwas angehen sollte und auch wie die Chancen sind und ob dieses Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutzes dafür eine mögliche Grundlage sein könnte, um Beweise. Also da waren sie sich, fand ich spannend, relativ einig. Ne? Ja. Wie hast du das gesehen?
Genau, da waren sie überhaupt nicht so weit auseinander. Ich habe noch im Kopf relativ dünne Suppe, eine Äußerung, die Stefan Kramer dazu sagte.
Also da waren sie sich einig, dass das allein nicht ausreicht, um vielleicht eine Antragsschrift nach Karlsruhe zu schicken. Insofern waren das auf ihre Art unterschiedliche Kämpfer für die Demokratie.
Genau, die aber nicht immer komplett auf einer Linie dann
liegen müssen. Aber den Kontaktsport betreiben,
genau. Super. Prima, dann herzlichen Dank, dass du dabei warst, Frank, und uns auch dieses Gespräch mitgebracht hast. Von uns im Podcast von den JustizreporterInnen war es das für diese Woche. Wir sagen euch herzlichen Dank fürs Zuhören und freuen uns natürlich auch wie immer über Anregungen, über Kritik. Ihr könnt uns einfach per E-Mail erreichen. Die E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
ARD. Deutschland, wir haben ein Date.
Wir sind Christian Orth,
Nina Zimmermann,
Dorin Jonas.
und Sabine Dahl, die Gastgeberinnen und Gastgeber von Mitreden.
Und wir wollen mit Ihnen diskutieren über die Themen, die uns in ganz Deutschland bewegen.
Können Sie Familie und Beruf in Ihrem Alltag gut vereinen?
Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr?
Wie treiben wir die Digitalisierung im ländlichen Raum voran?
Wir freuen uns zweimal die Woche auf den gemeinsamen Austausch mit den unterschiedlichen Perspektiven aus dem Norden, Osten, Süden, Westen.
Mit dabei in jeder Folge Expertinnen und Experten, spannende Gäste und Sie.
Mitreden. Deutschland diskutiert. Jeden Montag und Donnerstag um 20.15 Uhr. Live im Radio bei den ARD-Infowellen, im Anschluss direkt in der ARD-Audiothek und im Videolivestream auf mitreden.ard.de.